Bitte warten.
Ja, bitte.
Podcast Förderbande hier. Ich möchte gerne zu Timo Schmidt.
Ja.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer Sie uns hören. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Förderbande, dem Podcast der NRW-Stiftung. Hier werden wir regelmäßig erzählen, was diese besondere Stiftung alles unternimmt für Land und Leute oder besser gesagt für Naturschutz, Heimat und Kulturpflege, so heißt es nämlich offiziell. Ich bin Maria Backer und freue mich auf die Entdeckungsreisen in diesem Podcast. Wir werden überall im Land unterwegs sein, sehr engagierte Menschen kennenlernen. Wir werden sehr bunte, nachhaltige, historische, artenreiche, herzerwärmende Projekte werden wir kennenlernen. Und in dieser ersten Folge erstmal ein Haus in Düsseldorf. Es ist das Haus der Stiftungen und Sitz der NRW-Stiftung. Da durfte ich mich schon ausgiebig umsehen, in sehr netter Begleitung.
Mein Name ist Timo Schmidt. Und ich bin im Referat Zentrale Dienste. Das ist die Verwaltung der NRW-Stiftung. Wir sind hier im Eingangsbereich, man hört es vielleicht auch, es hallt ein bisschen, im Foyer von dem Haus der Stiftungen hier auf der Roßstraße. Da sitzen wir, die NRW-Stiftung, zusammen mit der Kunststiftung NRW. Alles, was rechts von der Eingangstür ist, das sind unsere Räume. Da können wir gerne einmal abgehen.
Gehen wir mal ab. Witzig ist, der Sitz der NRW-Stiftung, die sich ja auch um Denkmäler kümmert, ist selbst ein Denkmal. 1895 gebaut, damals mitten auf einem Kasernengelände. Das Haus diente als Offizierscasino, also Speise- und Aufenthaltsräume für Soldaten. Da gingen Ulanen und Husaren ein und aus. Das waren berittene Einheiten. Lange her. Ich trabe besser mal wieder in die Gegenwart zur NRW-Stiftung. Da sitzt übrigens gerade jemand neu im Chefsattel. Und dieser Mann ist heute bei mir hier im Podcast-Studio. Stefan Ast, seit einigen Wochen der Geschäftsführer der NRW-Stiftung, aber ist auch schon gut 13 Jahre dabei als Referent. Und dann hat er lange die Kommunikationsabteilung geleitet. Schön, dass Sie hier sind.
Dankeschön, ich freue mich.
Das sind ja schon spannende historische Räume, in denen Sie da wohnen, arbeiten mit der NRW-Stiftung. Hilft diese historische Ebene in irgendeiner Weise bei der Arbeit, die Sie tun?
Das hilft tatsächlich. Man bekommt ein Gespür für ein historisches Denkmal. Historische Denkmäler haben eine Geschichte. Und wenn man täglich ein- und ausgeht, sich mit der Geschichte beschäftigt, dann kriegt man ein Gespür für so ein altes Haus.
Okay, und damit kriegt man auch ein Gespür für Wertschätzung für andere alte Dinge, kann das sein?
Ja, wir erleben ja, dass die Projektpartner, die sich mit Denkmälern auseinandersetzen, im Grunde die Geschichte dieser Denkmäler sezieren. Die legen jede Schicht frei, was dieses Denkmal erzählt. Diese Geschichten sind unglaublich spannend und wir sind jedes Mal ganz nah dabei, wenn es Neues zu entdecken gibt.
Ja, das mit dem Sezieren und den Schichten abtragen, das habe ich vielleicht auch sogar ein bisschen in dem Haus der Stiftung erlebt. Ich bin ja mit Timo Schmidt durch die Flure und Räumlichkeiten gezogen. Treppe hoch, Treppe runter.
Vorsicht! Ab hier sind die Stufen sehr, sehr ausgeschlagen. Das ist noch mehr oder weniger der Originalzustand. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht abrutscht. Dieser Dachstuhl muss ganz früher mal genutzt worden sein, weil wie man im...
Ich hatte wirklich das Gefühl, eine kleine Zeitreise zu machen und dann passiert noch was, was das nochmal beflügelt hat. Wir stehen plötzlich vor Queen Elizabeth.
Ich würde fast sagen, dass es Lebensgröße ist. Die Queen in jungen Jahren.
Elizabeth. Und das ist der Ort, an dem sie war?
Das ist das alte Wachhäuschen vom Petersberg, wo jetzt ein Schauplatz ist über die Geschichte des Petersbergs.
Also Herr Ast, das müssten Sie jetzt schon mal ein bisschen erklären. Queen Elizabeth steht irgendwo im Haus der Stiftungen. Und was hat es jetzt mit dem Schauplatz Petersberg auf sich?
Die Queen ist seit 3 Jahren bei uns zu Gast. Wir haben mit den Partnern vom Hotel Petersberg eine Eröffnung gefeiert. Und damals, 2019, vorgestellt, was wir in dem alten Wachhaus vorhaben. Wir haben ein Jahr später, als das Hotel wieder eröffnet war, in dem früheren Wachhaus des Bundesgrenzschutzes eine Ausstellung über die Geschichte des Petersbergs eröffnet. Und als Selfie-Station hatten wir die Queen dabei. Und das ist unglaublich gut angekommen. Ja, und jetzt hatten wir die Queen schon mal in Lebensgröße und die haben wir dann mit nach Hause genommen.
Schade, dass die Queen selbst kein Förderprojekt ist, oder?
Das stimmt. Das wäre tatsächlich der Ritterschlag für uns. Es ist einfach eine schöne Verbindung. Es hat sehr viel auch mit der Geschichte von Nordrhein-Westfalen zu tun. Das hat eine enge Beziehung zu Großbritannien. Und der Queen-Besuch 1965, wenn Sie da Menschen nach ihren Erinnerungen fragen, das ist ganz lebhaft, das ist ganz präsent. Und wir haben Sie gerne bei uns zu Gast.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Petersberg auch mal besuchen für eine Folge hier der Förderbande. Wird sich, glaube ich, echt lohnen. Man kann ja vom Petersberg auch ein weiteres Förderprojekt der Stiftung sehen, sehr prominent, Schloss Drachenburg. Da geht dem Kunsthistoriker in Ihnen doch bestimmt das Herz auf, oder?
Ja, sicher. Das ist eines unserer besonderen Denkmäler. Ein wilder Stilmix aus unterschiedlichen Epochen des Mittelalters kommt dort zusammen im 19. Jahrhundert. Man hat im Historismus ganz starke architektonische Zitate verbaut. Und so sieht Schloss Drachenburg aus wie ein Mix aus Ritterburg und großbürgerlicher Villa mit viel Gotik und Maßwerk und schönen Netzgewölben in der Kunsthalle.
Gehört das jetzt wirklich der NRW-Stiftung?
Ja, das haben wir 1989 gekauft. Das Schloss stand damals leer, der letzte private Eigentümer war verstorben. Ja, und dann ging es darum, Verantwortung für ein besonderes Denkmal zu nehmen in einer Zeit, in der der Historismus noch nicht sehr viel Wertschätzung hatte. Das hat sich inzwischen geändert und heute ist Schloss Drachenburg ein touristischer Magnet im Siebengebirge und weit darüber hinaus.
Aber erstmal sind wir noch nicht im Schloss, sondern wir sind noch in einem kleineren, aber auch sehr schönen Gebäude, nämlich im Haus der Stiftung in Düsseldorf in der Roßstraße, Sitz der NRW-Stiftung. Wir standen eben im Flur vor der Queen in Pappmaché und kurz daneben kommt noch ein prominenter Name.
Ich jetzt schon direkt neben unserem großen Veranstaltungssaal, neben dem Johannes-Rau-Saal.
Ja, Johannes Rau. Ohne den Namen ist die Nordrhein-Westfalen-Stiftung gar nicht denkbar, oder? Mit welcher Idee hat der 1986 die Stiftung ins Leben gerufen?
Die Inspiration für unsere Stiftungsgründung war der National Trust in Großbritannien, also die große Förderinstitution, die historische Denkmäler erhält und sich auch im Naturschutz engagiert. Ja, und was kann es Schöneres geben als ein Geburtstagsgeschenk? Denn genau das ist die NRW-Stiftung. Wir waren ein Geschenk zum 40. Landesgeburtstag, eine Stiftung für Natur, Heimat und Kultur. Und einer der Ideengeber war Johannes Rau. Da gehören natürlich noch viele andere Personen dazu. Aber als er Ministerpräsident war, wurde die NRW-Stiftung gegründet.
Und die Idee ist ja dann nicht nur Dinge zu erhalten wie Denkmäler, sondern es gibt, finde ich, einen eigenen Spirit in dieser Stiftung. War das auch schon eine Grundidee von Johannes Rau, also Stichwort Engagement und Ehrenamt, das immer mit unbedingt mit zu verknüpfen?
Ja, das gehört zu unserer Stiftungs-DNA. Das ist wirklich unser Erbgut. Das ist das Vermächtnis, was uns unsere Gründer, Mütter und Väter ja ins Stammbuch geschrieben haben. Und deswegen ist es auch ganz passend, dass wir den Johannes-Rau-Saal, also unseren großen Veranstaltungsraum im Haus der Stiftung, nach ihm benannt haben und dass wir die Eröffnung als Johannes-Rau-Saal auch mit der Verleihung des Engagementpreises verbunden haben. Und 2015 war das ein wunderbarer Anlass. Das machen wir zusammen mit der Landesregierung. Wir fördern Engagement als NRW-Stiftung und wir prämieren besonderes Engagement gemeinsam mit dem Land.
Also auch das eine Veranstaltung, die in diesem schönen Saal mit den hohen Decken und den großen Fenstern stattfindet.
Knapp 135 Quadratmeter. Hier finden unsere Veranstaltungen statt. Und was man momentan sieht, ist unsere Videotechnik, unsere Zoom-Technik.
Ja, apropos Technik, das muss der Raum auch gewesen sein, in dem in den 1920er Jahren ein Rundfunkstudio eingebaut war. Auch das gehört zur Geschichte dieses Hauses in der Roßstraße 133. Von hier wurde gesendet, ne?
Richtig, das war ein Sendesaal, auch ein Konzertsaal. Dort wurden beispielsweise Klavierkonzerte aufgenommen und über den Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Also in unserem Saal stand im Grunde die Wiege des WDR.
Ja, so eine Vorläufereinrichtung war das,
glaube
ich. Super spannend. Wir sind den Flur weitergegangen und haben einen kleinen Raum voller Akten entdeckt, darin abgeheftet, lauter Naturschutzprojekte aus den vergangenen Jahrzehnten. Und im Raum dahinter, das war sehr witzig, da habe ich dann jemanden gefunden, der was zu den aktuellen Naturschutzprojekten sagen kann.
Jens Spiegelberg, mein Name, 34 Jahre alt, seit 2 Jahren in der NRW-Stiftung und als Abteilungsleiter Naturschutz, eben für alle Förderprojekte, Grunderwerb und so weiter im Bereich Naturschutz zuständig. Von Haus aus Landschaftsökologe, ja, das vielleicht in Kürze.
Ja, in der längeren Version habe ich dann erfahren, dass die NRW-Stiftung verschiedene Arten von Flächen kauft, wenn denn ein naturschutzfachlicher Wert besteht oder aber entwickelt werden kann.
Also naturschutzfachlicher Wert kann sich ja aus ganz verschiedenen Gründen ergeben, sei es eine Biotopvernetzung zum Beispiel, also dass es große Bereiche gibt, wo bestimmte Arten nicht wandern können, weil es einfach ja, die Landschaft ausgeräumt ist. Und wo es wichtig ist, eben gewisse Trittsteine zu schaffen. Es können bestimmte Lebensraumtypen dort vorhanden sein, die geschützt werden müssen.
Ja, und manchmal steht auch nicht die Natur allein im Mittelpunkt, sondern auch Kinder, die Natur erleben können, obwohl sie in der Stadt leben. Jens Spiegelberg hat vom Projekt Wildnis für Kinder erzählt.
Das ist eben was, was es so eigentlich nicht mehr gibt. Eine Fläche, wo sie wirklich machen können, was sie wollen, wo auch nicht immer jemand daneben steht und sagt, du darfst jetzt da den Baum nicht umkippen oder darfst jetzt da nicht im Dreck spielen, sondern es ist wirklich so angelegt, dass sie von zu Hause dort sehr ortsnah hinkommen können, sich in ihren Gruppen treffen und dort einfach eine schöne Zeit verbringen können. Also gerade bei dem Projekt ist es so, dass das natürlich Flächen sind, die man auch bebauen könnte, rein theoretisch. Das heißt, da gibt es einfach von vornherein Nutzungskonflikte, wo wir eben auch gucken müssen, wie weit wir dort eben mit unseren Netzwerken auch unterstützen können, um diese Flächen eben dauerhaft zu sichern. Und gerade in dem Projekt ist es aber so, dass man wirklich einen großen Erfolg gefeiert hat, indem das eben ins Baugesetzbuch aufgenommen wurde als neuer Flächentyp sozusagen. Und damit haben dann letztendlich auch die Städte und Kommunen die Möglichkeit, überhaupt solche Flächen auszuweisen und zu sagen, okay, dann kommt eben nicht der nächste Supermarkt dahin, sondern es entsteht ein Naturerfahrungsraum, den wollen wir freihalten und das ist uns eben auch wichtig.
Sagt Jens Spiegelberg, der die Abteilung Naturschutz in der NRW-Stiftung leitet. Wenn Sie das so hören, Herr Ast, als Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Was geht Ihnen durch den Kopf?
Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Gerade diese Naturerlebnisräume. Es fördert Kreativität und die Motorik von Kindern. Es fördert und bestärkt sie ganz stark in ihrer Entwicklung. Und die Idee, die kommt von Jürgen Häuser und seinem Team von der Biostation Östliches Ruhrgebiet. Die haben in Herne damit angefangen, vor vielen Jahren, und haben mit unserer Unterstützung dann 6 Flächen in Bochum entwickelt. Und jetzt haben sie den Sprung ins Rheinland geschafft. Jetzt machen wir das mit der Biostation für die Landeshauptstadt Düsseldorf und den Kreis Mettmann weiter und haben Flächen in Wülfrath und Langenfeld entdeckt. Und es ist ganz toll zu erleben, was auf diesen Flächen entsteht und welcher kreative Freiraum für Kinder dort geschaffen wird.
Und es scheint ja sogar so eine Art Schneeballeffekt zu sein. Das, was Herr Spiegelberg gerade beschrieben hat, das hat er ja sozusagen als Erfolgsgeschichte auch beschrieben. Ist das messbar an diesen Projekten? Was macht ein Projekt zu einem erfolgreichen Projekt? Wie würden Sie das beschreiben?
Das mit dem messbar ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es reicht schon, ein glückliches Kindergesicht auf so einer Fläche zu erleben, wenn da ein völlig freies, uneingeschränktes Spielerlebnis möglich ist und eine Naturerfahrung da ist, die was auslöst. So ein Kind gibt das weiter. Und wir erreichen auf diesen Flächen oder beispielsweise auch bei der naturnahen Gestaltung von Kindergartengeländen, wir erreichen so viele damit. Und dieser Schneeballeffekt, es muss, glaube ich, nicht immer eine Zahl sein, es muss nicht immer skalierbar sein. Manchmal sind es die kleinen Augenblicke, die ein Projekt unglaublich erfolgreich werden lassen.
Ja, in diesem erschließt sich das so schön, weil das, was Sie auch beschreiben, dass sich das so weiterträgt, das ist hier so sichtbar. Haben Sie noch andere Beispiele, wo Sie sagen würden, das ist ein erfolgreiches Projekt, auch wenn das eben nicht so einen breiten Effekt hatte? Vielleicht gibt es ja auch Effekte in die Tiefe.
Das ist bei den Naturschutzprojekten häufig so, wenn man beispielsweise etwas für den Wiesenknopf-Ameisenbläuling, das ist ein seltener Schmetterling, wenn man für den was macht, um seinen Lebensraum zu verbessern, dann profitiert nicht nur der Schmetterling davon, sondern natürlich alle anderen Arten, die dort vorkommen, auch. Man schaut den Naturraum im Ganzen sich an, man versucht die Dinge zu verbessern, damit es für den Schmetterling gut ist. Aber wenn die Natur intakt ist, profitieren ganz viele Arten davon.
Wie viele Projekte gibt es aktuell, nur um mal eine Vorstellung zu bekommen? Haben Sie die Zahl im Kopf?
Also für das Jahr 2021 kann ich ganz konkret sagen, haben wir 134 Projekte und Initiativen unterstützt. Das mit einem gesamten Fördervolumen von gut 9 Millionen Euro. Und landesweit. Das geht dann wirklich von der Eifel bis an die Weser.
Lassen Sie uns kurz über Geld reden. Sie haben schon das Volumen erwähnt. Woher hat die Stiftung das Geld? Also ich weiß, es gibt natürlich Spendengelder, es gibt Mitgliedschaften, was noch?
Westlotto. Also wir bekommen Lotteriemittel. Westlotto muss Zweckerträge an das Land abführen. weil sie das staatliche Glücksspielmonopol quasi ausspielen dürfen. Und über diesen Lotto-Pool bekommen wir etwas über 8 Millionen Euro. Es bekommen auch viele andere gemeinnützige Organisationen Geld, also die Sportförderung, Wohlfahrtspflege, Dombauvereine, die Kunststiftung, mit der wir das Haus der Stiftung teilen und eben wir. Dann bekommen wir zusätzlich aus dem Landtag noch etwas mehr als 3 Millionen Euro. Und das sind die Zuwendungen, die wir quasi von der staatlichen Seite bekommen. Dann haben wir an unserer Seite den Förderverein und das ist ganz toll. Weit über 7000 Mitglieder als Einzel- und Familienmitglieder, die dann mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unsere Arbeit unterstützen. Das machen sie mit Geld, aber auch ideell, weil sie Mitglieder unseres Fördervereins sind, weil sie weitererzählen, was unsere Stiftung macht und weil sie die tollen Erlebnisangebote auch wahrnehmen.
Also auch da immer die beiden Ebenen. Es geht einerseits um Geld, aber es geht auch immer um dabei sein und mitmachen und sich engagieren. Ich glaube, man könnte, wenn wir das jetzt so richtig auffächern würden, eine eigene Folge Förderbande darüber machen, um mal zu erklären, was eigentlich im Hintergrund noch alles passiert, was der Förderverein tut und wie diese Finanzierungen laufen. Ja, in dieser Podcast-Folge soll es ja erstmal um das Haus, also das Haus der NRW-Stiftung in Düsseldorf gehen und was da so passiert. Wir haben erst eine Abteilung kennengelernt, den Naturschutz. Es gibt aber noch einige mehr. Eine heißt Liegenschaften. Da habe ich natürlich auch mal vorbeigeguckt.
Mein Name ist Thomas Theiss, ich bin hier Leiter der Abteilung Liegenschaften und wir verwalten hier 7000 Hektar Grundbesitz, zumeist in Naturschutzflächen und circa 20 Gebäude, Immobilien.
Und was tun Sie?
Ich bin der Leiter der Abteilung und habe 3 Mitarbeiter, die im Prinzip die Arbeit erledigen und ich darf entscheiden.
Das ist ein toller Job.
Ja, finde ich auch.
Ich muss sagen, Herr Ast, die Leute in der NRW-Stiftung, die sind wirklich ziemlich gut drauf. Das ist eine nette Stimmung da, oder?
Absolut. Wir sind ja kein sehr großes Team. Wir sind 27 Leute. Das ist sehr familiär. Und jede Abteilung hat Berührungspunkte zu den anderen Abteilungen. Man hilft sich gegenseitig, man fragt sich auch um Rat. Und die Abteilungsleitenden, die treffen sich auch einmal in der Woche. Da werden strategische Dinge besprochen. Da wird dann auch über die Arbeit berichtet. Und das ist für uns die Möglichkeit, Informationen ins ganze Haus zu streuen. Mhm. Und dann gibt's ja auch den Flurfunk. Also das funktioniert ganz super.
Okay. Apropos über die Arbeit berichten. Thomas Theiss hat mir natürlich auch schon noch erläutert, was in seiner Abteilung genau passiert.
Sie waren ja schon eine Abteilung Naturschutz. Die sind für den Flächenankauf zuständig. Und wir sind im Prinzip diejenigen, die nach dem Ankauf uns kümmern müssen, dass diese Liegenschaften gesichert sind und weiterentwickelt werden. Da greifen wir zurück auf unsere Betreuer, die Biostationen, Naturschutzstationen, den NABU, den BUND, die für uns diese Flächen betreuen und sich um diese Flächen kümmern.
Mir fällt so eine Liedzeile ein, es ist ein uralter Song, Du bist nicht allein. Ich habe das Gefühl, das gilt für beide Seiten, also für die Leute, die auf die NRW-Stiftung zukommen, aber es gilt auch für die NRW-Stiftung. Also die könnte ja alleine ohne die Menschen vor Ort auch wenig anfangen. Wie ist das Verhältnis?
Das ist ein ganz tolles partnerschaftliches Verhältnis. Wir machen zum Beispiel die Naturschutzarbeit gemeinsam mit den biologischen Stationen. Überall in NRW gibt es sie und sie helfen uns dabei, unsere Flächen zu entwickeln, zu betreuen und zu schauen, dass dort die richtigen Ziele erreicht werden, die wir uns im Naturschutz setzen.
Was sind richtige Ziele?
Richtige Ziele heißt, wir schauen uns an, welche Arten kommen dort vor, welche Arten brauchen Unterstützung dabei, dass ihr Lebensraum so gestaltet ist, dass sie sich dort frei entfalten können, dass sie ein gutes Habitat haben, dass die Rahmenbedingungen passen.
Was ich auch sehr spannend finde, es geht um das Habitat aller letztlich. Es geht auch darum, dass Menschen sich wohlfühlen. Das passt nämlich, was Sie sagen, zu dem, was mir Thomas Theiss auch noch über ein Projekt erzählt hat, das ihn persönlich sehr beeindruckt.
Ja, mein Lieblingsprojekt ist der Denkmalpflegewerkhof in Steinfurt. Da sind wir Eigentümer der Liegenschaft oder der Gebäude. Dort werden alte Baustoffe wieder aufgewertet und abverkauft für die Arbeit. Dort sind zumeist Langzeitarbeitslose im Einsatz, die wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden. Das finde ich ein ganz spannendes, ein tolles Projekt.
Und die NRW-Stiftung hat da welche Rolle?
Ja, wir stellen das Gebäude und die Liegenschaft zur Verfügung. Also wir schaffen die Voraussetzungen, dass dieses Projekt dort überhaupt laufen kann. Mittlerweile bewirtschaften wir auch Streuobstwiesen, stellen Trockenobst her, Säfte her und sind auch in der Integration von Geflüchteten beispielsweise tätig. Also Das ist ein sehr spannendes Feld und wir beobachten das mit sehr großem Wohlwollen.
Der Denkmalpflege Werkhof ist eine ganz tolle Initiative, im Grunde ein Selbsthilfeprojekt, denn die Initiatoren waren der Förderverein Hollicher Mühle, Luftlinie 400 Meter von diesem Denkmalpflegewerkhof entfernt. Die wollten eine alte Holländer Windmühle erhalten und mussten sich erstmal mit der historischen Technik vertraut machen, mit den alten Baustoffen. Und die wussten gar nicht, wo sie das herbekommen, als sie diese Arbeit vor 30 Jahren gemacht haben. Und als sie soweit waren und diese denkmalgerechte Sanierung gelungen war, haben sie gesagt, so, wir machen aus der Not eine Tugend. Wir gründen den Denkmalpflegewerkhof, schaffen ein Reservoir an historischen Baustoffen, damit private und öffentliche Denkmaleigentümer dort das passende Material finden. Alte Ziegelsteine, Dachpfannen, Holz, das man aus Abrisshäusern birgt, Türblätter, Fensterrahmen, alles, was man nochmal verwenden kann. Es ist sehr nachhaltig, was dort geschaffen wurde. Und, Thomas Theis hat es beschrieben, dort können Menschen auch Arbeiten ausführen und sie werden über solche Fördermaßnahmen wieder an das Arbeitsleben herangeführt.
Ich könnte stundenlang zuhören und ich glaube, ich mache jetzt mal so eine Liste, welche Projekte ich genauer kennenlernen möchte, weil es steckt so viel drin und ich freue mich wirklich, dass wir quer durchs Land gehen können. Jetzt haben wir einen kleinen Teil aus dem Bereich Liegenschaften kennengelernt. Wir waren im Naturschutz, aber da fehlt ja noch eine ganze Menge.
Mein Name ist Mona Wehling. Ich bin Leiterin der Abteilung Heimat- und Kulturpflege hier bei der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Unsere Abteilung hat die Aufgabe, das bürgerschaftliche Engagement in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, zu unterstützen, nämlich in der Heimat- und Kulturpflege. Das bedeutet, wir helfen ehrenamtlichen Initiativen dabei, das zu erhalten, was sie für wichtig halten, beziehungsweise was sie zum Erhalt ihrer Heimat für wichtig erachten. Häufig sind das bei uns in der Abteilung der Erhalt historischer Gebäude. Das scheint für die Menschen sehr wichtig zu sein, dass historische Ortsbilder erhalten bleiben, weil sie einfach für die Wiedererkennung und für das Heimatgefühl sehr wichtig sind. Es gibt aber auch Objekte, Alltagsobjekte oder auch Kunstobjekte, die mit der Geschichte eines Ortes oder einer Region verbunden sind und die Menschen auch gerne erhalten möchten, insbesondere dann, wenn die Gefahr droht, dass diese Sachen verschwinden oder zerstört werden.
Ja, und das fand ich ganz spannend. Dann hat mir Mona Wehling nämlich erklärt, dass das oft auch etwas mit Erbschaftsstreitigkeiten zu tun hat, wenn Häuser oder ganze Schlösser manchmal plötzlich zum Verkauf stehen, weil die Instandhaltung zum Beispiel zu teuer wäre. Kommt sowas häufig vorher, dass die NRW-Stiftung da in gewisser Hinsicht einspringt und sagt, wir können uns kümmern?
Wir ermutigen zumindest Vereine, die diese Rolle übernehmen wollen. Also wir haben ja wenige Baudenkmäler in unserem eigenen Eigentum. Die Folgekosten sind einfach so hoch, dass wir da ein bisschen zurückhaltend sind. Mhm. Aber wenn ein Verein zum Beispiel die Verantwortung übernehmen möchte für ein Denkmal und sagt, wir haben eine Idee, was wir damit machen wollen. Wir wollen einen öffentlichen Begegnungsort schaffen. Wir wollen einen Dorfmittelpunkt aktivieren. Dann können Sie mit uns gemeinsam ein solches Projekt auf den Weg bringen.
Ah, okay. Also der Weg ist tatsächlich immer über einen Verein oder eine Initiative. Die geht dann entsprechend zur NRW-Stiftung oder nimmt das Gespräch auf. Es ist nicht so, dass die NRW-Stiftung selbst hingeht und sagt, ah, das Haus finden wir spannend.
Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, dass wir besondere Objekte übernommen haben. Haus Rüschhaus in Münster ist ein solches Beispiel. Da sind wir Eigentümer. Aber auch Schloss Drachenburg, das haben wir schon gehört. Ja. Das ist aus einer Erbmasse heraus erworben worden. Wahrscheinlich wäre das Haus abgerissen worden, wenn wir es nicht gekauft hätten.
Das ist wahrscheinlich so ein Effekt, dass die Stiftung etwas tut und dass es dann hinterher so normal aussieht, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie es gewesen wäre, wenn die Stiftung das nicht gemacht hätte. Aber tatsächlich geht es offenbar meistens über Vereine oder Initiativen. Und tatsächlich ist die NRW-Stiftung inzwischen so bekannt, sagt auch Mona Wehling aus der Heimat- und Kulturpflege, dass die Vereine und Initiativen mitbekommen haben, ja, die NRW-Stiftung könnte eine gute Adresse sein, auf jeden Fall, um mal ins Gespräch zu kommen über ein Projekt.
Und dann rufen die in der Regel bei uns erstmal an. Erstmal ist es so, wie das, was wir beide jetzt machen, der Verein oder die Initiative erzählt uns ihre Geschichte. Und währenddessen gucken wir, ob wir Zugang zueinander haben, der eventuell auch mit einer finanziellen Hilfe verbunden werden kann. Das merkt man dann relativ schnell, ob es in unseren Satzungsauftrag passt oder nicht. Manchmal ist eine Initiative einfach auch nur dankbar, wenn wir beraten, wenn wir weitere Wege auftun.
Ja, das ist eine Form von Heimat- und Kulturpflege. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil heute klingt das irgendwie ganz locker, aber der Begriff Heimat hat ja schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Also Heimattümelei, die noch an Nazi-Deutschland erinnert. Da klebt lange ein unguter historischer Muff dran. Warum, Herr Arst, hat die NRW-Stiftung damals, also schon in den 80er Jahren, so klar gesagt, wir nehmen Heimat mit in unseren Namen?
Das war unseren Gründermüttern und Gründervätern ganz wichtig, dass hier etwas entsteht, was als Bürgerbewegung gedacht ist, was Engagement wecken kann. Und Heimat weckt Engagement. Die Menschen engagieren sich dort, wo sie in ihrem nahen Umfeld, bei Häusern, wie es Mona Wehling beschrieben hat, oder in der Landschaft etwas erhalten wollen, etwas schützen wollen. Und für uns war der Heimatbegriff, allen Konjunkturen zum Trotz, immer etwas ganz Wichtiges. Der war sicherlich auch zwischendurch mal sehr verpönt. Man wollte ja ganz international sein. Das hat alles auch was mit Globalisierung zu tun. Und plötzlich merken wir seit einigen Jahren, dass die Menschen sich wieder stärker auf ihre Heimat besinnen. Mhm. Und das ist für uns eine große Bestätigung. Und natürlich ein Ansporn, da weiterzumachen.
Ja, und der Begriff, das hat sich ja auch verändert. Mona Wehling hat da nochmal einen ganz spannenden Aspekt reingebracht, dass das Heimatgefühl auch fast etwas Seismografisches haben kann.
Also wenn Strukturwandel beginnt und die Menschen merken das ganz früh und viel früher als die Politik reagiert, ja. Das, was nicht in Ordnung ist, das, was im Wechsel ist, im Strukturwandel ist. Und dann machen sie sich auf und beobachten sehr akribisch die Entwicklungen. Zum Beispiel jetzt auch in der Landwirtschaft ist ja auch ein Riesenstrukturwandel, nicht? Also die Höfe, die sterben, wenn sie eine Größe haben, mit der sie nicht überleben können und so weiter. Aber die Menschen registrieren das und sie versuchen, gegenzusteuern. Die Kraft haben sie oft alleine nicht, aber sie heben zumindest den Finger und sagen, hört mal zu. Also wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann werden wir uns auch entsprechend widersetzen.
Ja, und an der Stelle kommt dann auch die NRW-Stiftung ins Spiel, und zwar nicht nur als finanzielle Förderung.
Wir können auch sozusagen Lobbyist sein für das Ehrenamt. Der Bürger hat gegenüber der Verwaltungsspitze manchmal nicht so ein Durchsetzungsvermögen. Aber wenn er gemeinsam mit der NRW-Stiftung auftritt, ist das was anderes. Dann hat er ein anderes Gewicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Plus, was wir in diese Konstellation mitgeben können. Einfach, dass es uns gibt.
Da ist ja richtig was los, Herr Arst. Also so Begriffe wie Lobbyismus für das Ehrenamt, das ist ja echt eine spezielle Förderbande, oder? Das klingt fast ein bisschen nach Graswurzel, sehr basisdemokratisch.
Ja, ganz genau. Es ist sehr selbstbewusst und es passt sehr gut zu uns. Und es ist die Verbindung, die wir schaffen zwischen den ehrenamtlichen Initiativen und der Verwaltung. Manchmal muss man auch übersetzen. Und das machen nicht nur wir, das machen auch unsere Partner von den Landschaftsverbänden, von den Naturschutzverbänden, von den Heimatverbänden. Wir sind in einer großen Gruppe unterwegs und diese Verbindung, das ist der große Mehrwert, den wir fürs Ehrenamt anbieten können.
Was meinen Sie mit übersetzen?
Die Anforderungen beispielsweise von der Denkmalpflege an Sanierungsmaßnahmen, an Brandschutzkonzepten, an Farbkonzepten, was man alles berücksichtigen muss, um ein Denkmal in einen möglichst authentischen Zustand zurückzuversetzen oder auch die Spuren von Veränderungen sichtbar zu machen. Mhm. Diese Anforderungen sind manchmal sehr hoch. Oder auch Förderauflagen. Das ist für manche, die sich damit tatsächlich ehrenamtlich in ihrer Freizeit auseinandersetzen und damit hauptberuflich keine Berührung haben, manchmal sehr komplex. Und wir ermutigen die Vereine, trotzdem diesen Weg zu gehen, und wir helfen manchmal zu übersetzen, was denn Verwaltungssprech in Ehrenamtssprech bedeutet.
Okay. Ja, faszinierend ist auch, dass alle, mit denen ich gesprochen habe in der Stiftung, irgendwann so ein Leuchten in den Augen hatten. Gerade wenn es um das Engagement ging. Bei Mona Wehling und bei Jens Spiegelberg klang das so.
Die Probleme sind größer als jemals zuvor, sage ich mal. Und da eben mit solchen Personen zusammenzuarbeiten, die da wirklich so für brennen und die Sache so voranbringen möchten, das ist wirklich eine ganz große Ehre auch.
Ja, und kann nur jeden ermuntern, nicht mit Ideen hinterm Berg zu halten. Jede Idee ist es wert, angehört zu werden und letztendlich ein Teil der Lösung zu werden aus Sicht der NRW-Stiftung.
Ja, und das Schöne ist, das Netz der vielen Projekte, an denen die NRW-Stiftung beteiligt ist, das wird immer dichter. Wie war das? Wie viele Kilometer entfernt, egal wo man ist im Land, ist das nächste Förderprojekt der NRW-Stiftung?
Es wird mal grob überschlagen, alle 40 Kilometer zwischen Monschauhöfen, tief in der Eifel, bis Petershagen-Frille oben an der Weser. Wer einmal quer übers Land fährt, der findet immer wieder einen guten Rhythmus und immer wieder Projekte der Stiftung.
Und an manchen Orten knubbelt es sich natürlich auch,
da wo
viel los ist und viel Engagement ist vor allem. Stefan Ast, haben Sie ganz herzlichen Dank für den Einstieg in diesen Podcast und ganz viele Grüße in das Haus in Düsseldorf, das Haus der Stiftung, wo die NRW-Stiftung zu finden ist und wo die Tür fürs Engagement und die Ohren der Menschen weit offen sind, ist mein Eindruck jedenfalls. Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei Timo Schmidt, Jens Spiegelberg, Thomas Theiss und Mona Wehling für tolle erste Einblicke in ihre Arbeit. Wir werden hier im Förderbande-Podcast sicher noch viele Projekte vorstellen, zum Beispiel den Petersberg, den wir in dieser Folge schon erwähnt haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sagen Sie gern weiter, dass es die Förderbande bzw. die NRW-Stiftung gibt. Oder noch besser, machen Sie mit. Mitglied im Förderverein zu werden, ist ganz einfach. Alle Infos gibt's unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.